Hallo und herzlich willkommen zu Allgemeinmedizin konkret. Spannende Fälle aus der Sprechstunde. Heute mit Michael Völkner und Stefan Bösner.
Hallo Stefan.
Hallo Michael, ich freue mich drauf auf den Fall, den du mir mitgebracht hast.
Ja, ich habe dir was mitgebracht und gleich zum Einsortieren. Wir nehmen mal einen Fall, der wirklich über anderthalb Jahre fast ging.
Okay.
Weil das in der Allgemeinmedizin ja vorkommt.
Ja.
Und das Schöne war, dieser Patient ist tatsächlich auch das erste Mal zu mir gekommen. Das heißt, als er das erste Mal bei mir war, hatte ich auch gar keine andere große Vorgeschichte. Der kam.
Du hast anderthalb Jahre gebraucht, um draufzukommen, was er hat, Michael.
Ja, ja. Okay. Ich habe anderthalb Jahre gebraucht und bin mir bis heute nicht mal sicher, ob es das ist. Du wirst mal gucken, was rumkommt.
Okay, gut.
Der Patient ist um die 40 Jahre. Sonst keine Vorerkrankungen, eigentlich nichts Relevantes gehabt. Ich mache bei der Erstaufnahme immer eine relativ umfangreiche Aufnahme, weil ich mir gemerkt habe oder weil ich erlebt habe, wenn wir das einmal gründlich machen, haben wir am Ende
das
meistens schneller Zeit.
Ähnlich, ja.
Das heißt, ich habe drumherum gefragt, kein Alkohol, sehr selten Alkohol, kein Raucher, nie geraucht, feste Partnerschaft, Bürotätigkeit. Nichts besonders Spannendes.
Das erste Mal war nur zum Kennenlernen, nee. Da hat er noch gar keinen.
Nein, das erste Mal kam er, nachdem er aus dem Krankenhaus gekommen ist. Und zwar war er am Wochenende davor wegen starker Schmerzen in beiden Flanken, die in die Bauchmitte gezogen sind, im Krankenhaus.
Okay.
Bauchschmerz beim um die 40 Jahre alten Mann.
Ja.
An was denkst du? Oder gibt es Dinge, die schon denken, oder ist das noch viel zu weit?
Naja, gut, nö, ist noch nicht zu weit. Ich meine, ich habe jetzt erstmal gedacht, beide Flanken komisch. Oft hat man ja nur eine, also dadurch ist ja so Sachen wie Pyl und Nephritiden raus. Bei mir ploppte sofort eine Pankreatitis auf, obwohl das jetzt nicht zu dem Alkoholkonsum passt. Aber gut, das ist ja nur eine Genese. Die andere wäre ja eben festgeklemmter Gallenstein, jetzt ist dann im Ductus Doris. Von daher. Das wäre jetzt so, sagen wir mal, wenn gerade wenn das so heftig war, dass jemand ins Krankenhaus gegangen ist, meine erste Verdachtsdiagnose, die aufploppt. Natürlich gibt es da noch zig andere, von der basalen Pneumonie über einen Hinterwandinfarkt bis zu einer Gastroenteritis, eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Also viele Differentialdiagnosen für das Leitsymptom Bauchschmerz. Aber ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht breit.
Nee, die brauchen wir nicht.
Das ist halt so die erste, die mir in den Kopf geploppt ist.
Und jetzt habe ich natürlich einen Vorteil, da hat schon ein anderer Arzt, eine andere Ärztin sich auch schon mal Gedanken gemacht. Das heißt, ich kann ein bisschen drauf aufbauen. Ich habe einen Sonobefund, der war völlig unauffällig. Ich habe ein Labor, das war mit Leux von 11,6 leicht erhöht, mit einem CRP von 1,8 bei Referenzwert kleiner 5 auch nicht wirklich erhöht. Vom Schmerzcharakter her hat er gesagt, nee, der war durchs Essen schlechter geworden, aber ist nicht kolikartig, fühlt sich eher an wie so gespannt, der Bauch. Die Kolleginnen und Kollegen haben ihn dann unter dem Bild Obstipation wieder heimgeschickt, haben ihm Abführmaßnahmen empfohlen. Und ja, die hätten es auch so ein bisschen besser gemacht. Letztendlich war er jetzt bei mir nochmal, um noch eine Krankmeldung zu kriegen, weil ganz fit ist er noch nicht.
Also da, ich weiß nicht, wie es dir ging dann mit dem Entlassungsbrief. Natürlich nehme ich immer ernst, was Kolleginnen und Kollegen gemacht haben im Krankenhaus und würdige das auch. Wo ich vielleicht so ein bisschen spontan Schwierigkeiten habe, ist jemand, dass eine Obstipation so starke Bauchschmerzen in dem Alter macht, dass das wegen jemandem im Krankenhaus landet. Das kann natürlich sein, weil Patienten verschiedene Schwellen haben. Ich habe erstmal selber ein bisschen Bauchschmerzen damit. Ich hätte vielleicht den Brief, ohne da jetzt den zu nahe zu treten, vielleicht eher sowas wie Gastritis oder so plausibler gefunden. Aber du hast jetzt nicht gesagt, ist er auch magengespiegelt worden? War da ein normales ÖGD-Resultat?
Magenspiegelung hatte der nicht.
Okay.
Und es war auch nicht im Oberbauch.
Das war nicht im Oberbauch.
Sondern Flanke beidseits begonnen und dann Mitte unterhalb des Bauchnabels gezogen.
Okay, gut. Nee, dann habe ich das falsch in Erinnerung. Dann würde das auch keinen Sinn machen. Ja.
Aber tatsächlich geht es mir auch so. Aus meiner ganz frühen Assistenzzeit hatte mir irgendwann mal der chirurgische Oberarzt gesagt, nehmen Sie Obstipation nie als Obstipation beim Erwachsenen, sondern gucken Sie mal nach, ist das nicht auch was anderes?
Genau.
Guter Punkt, ja. Das ist bei mir einfach hängen geblieben. Deswegen war ich mit der Obstipation auch so ein bisschen, vielleicht Verlegenheitsdiagnose. Auf der anderen Seite habe ich ihn dann nochmal zwei Tage später gesehen und auch nochmal daraufhin nochmal zwei Tage später mit ihm telefoniert. Und die Abführmaßnahmen hatten geholfen.
Okay, also die Beschwerden waren weg.
Beschwerden waren besser. vielleicht nicht ganz weg. Er hat gesagt, er hat nochmal Ernährung ein bisschen umgestellt und merkt, wenn er einfach leichtere Kost nimmt, dann hat er auch eigentlich kein Problem damit.
Gut, dann muss man das auch erstmal so werten. Ist ja in gewisser Weise auch ein Test of Treatment. Ich meine, Abführmaßnahmen sind relativ spezifisch in eine Richtung. Und wenn die Beschwerden dann darunter besser sind, sollte man das auch erstmal so würdigen und stehen lassen.
Genau, so habe ich es auch gesehen und hatte dann auch erstmal nichts weiter mit ihm besprochen. Das wurde besser. Und dann kam er ein halbes Jahr später wieder und sagte, Symptomatik wieder ähnlich.
Die gleiche, okay.
Und in der Zwischenzeit habe ich ihn auch nicht gesehen. Also da war auch nichts, aber es ist wieder Bauchschmerz, ist jetzt wieder ein Thema. Wieder auf den Seiten, diesmal ein bisschen mehr links als rechts. Ich muss mal kurz meine Notizen hier ranholen. Diesmal wieder mehr links als rechts. Und da er das ja schon kannte, hat er jetzt gedacht, ich muss ja nicht direkt zum Arzt. Und hat selber schon mal angefangen mit abführenden Maßnahmen, mit Ernährungsumstellung, hat Ibuprofen dazu genommen. Die bringen so einen halben Tag was. Aber wirklich besser geworden ist es nicht. An was, oder gibt es dann was anderes, an was du denkst oder was du jetzt noch gern hättest?
Naja gut, ich denke halt jetzt auch, um auch auf deinen Chirurgenspruch, den du vorhin gesagt hast, ein bisschen zurückzukommen, dass man eben nicht nur die Obstipation allein, wer das jetzt halt überlegt, ich meine, in dem Alter kann natürlich hinter einer zunehmenden Obstipation schon ein obstruktiver Prozess im Darmbereich stehen. Das wäre jetzt auch anatomisch, sagen wir mal linksseitig, würde auch passen, ne? Also zu einem Tumor, der sich halt im Kolon Deszendenz da manifestiert. Das Beidseitige passt dazu halt dann nicht so richtig, da hätte ich halt lieber nur eine Seite. Wenn es jetzt auf der anderen Sache auf eine Seite gewandert ist, könnte man in der Richtung denken. Ansonsten, nee, da bräuchte ich erstmal weitere Informationen, weil es ist ja so ein diffuser Schmerz, also selbst so Sachen jetzt wie Harnleitersteine, Prozesse im Harnleiter, die können natürlich auch, man kann Karzinom der ableitenden Harnwege entwickeln, das ist auch noch eine Möglichkeit. Übergeordnete Erkrankungen, würde mir jetzt ad hoc nichts einfallen, was diesen spezifischen Bauchschmerz nur in dieser Lokalisation macht. Da würde ich jetzt zum Beispiel Sachen, klar, wie eine Porphyrie oder so, die würden aber eher dann generelle Bauchschmerzen machen. Also da habe ich jetzt auch nicht so, so einen Anhalt.
Ich versuche bei so Punkten dann, wenn ein Thema, was für mich eigentlich offen war oder zumindest nicht so ganz befriedigend gelöst, auch nochmal zu sagen, ich versuche einen Schritt zurück und ich fange nochmal von vorne an. Das heißt, ich habe nochmal ausführlich mich mit ihm unterhalten und er erzählte mir eben, nee, das, was ein halbes Jahr vorher war, das hatte sich dann wirklich gelöst unter der Abführmaßnahmen. Jetzt ist der Schmerz aber wieder ähnlich, diesmal aber von der Lokalisation her nur auf einer Seite und zwar nur auf der linken. Er hat Blähungen dabei ordentlich, die er auch merkt, die er auch als unangenehm merkt. Und er merkt aber mit der Ernährung auch wieder, wenn er leicht verdauliche Sachen isst, dann ist es deutlich besser. Wenn er stark fettige Sachen isst, wenn er das, was wir umgangssprachlich als schwere Kost bezeichnen, isst, ja, dann wird es auch wieder schlechter. Beim Flüssigen ist es eigentlich kein Problem. Beim Toilettengang wenig Zusammenhang. Also es ist jetzt auch nicht so, dass er sagt, er geht auf Toilette und danach ist das Problem komplett gelöst.
Also ich würde jetzt auch einen Schritt zurückgehen und jetzt einfach mal epidemiologisch anfangen, auch wenn er dann nicht mehr die typische Kategorie ist, aber jetzt rein epidemiologisch, gerade noch unter 50 Jahren, ist natürlich das Reizdarmsyndrom im Raum. Also ich würde das wahrscheinlich jetzt an dem Punkt, du wirst ihm mal gleich sagen, wie du es gemacht hast, ich würde das vielleicht sogar als Arbeitsdiagnose mal labeln, weil mir das ja dann die Vorgabe gibt, einfach einen gewissen Workup zu machen, den ich spätestens jetzt machen würde. Also ich würde dem Ultraschall, der ist schon gekriegt, kann man nochmal machen, muss man nicht. Ich würde auf jeden Fall Calprotectin machen, IFOP-Test, ich würde ein breites Labor machen, ich würde auf einen Zöliakie-Test machen, die Transglutaminase-Antikörper bestimmen und dann nochmal den Stuhl auf pathogene Keime. Also das gibt es ja eine S3-Leitlinie dazu und da würde ich alle die Dinge machen. Und wenn die dann praktisch alle negativ sind, dann kann ich ja noch immer überlegen, ist es ein Reizdarmsyndrom oder eine andere Differentialdiagnose. Man soll vorsichtig sein, Erstdiagnose Reizdarmsyndrom bei Patienten über 50 Jahre. Das ist extrem untypisch, also sollte man mehr an andere Sachen denken. das Alter und jetzt auch der Verlauf. Ich habe ja auch den halbjährlichen Verlauf jetzt. Den hattest du am Anfang eben noch nicht. Also der würde da auch passen. Wobei ich glaube nicht, dass es im Endeffekt rauskommt, weil du mir ja einen kniffligen Fall hast, ein Jahre mitgebracht hast und das ist zu banal. Aber ich meine, wir müssen da trotzdem dran denken. Die Diagnose würde die Symptome auch erklären.
Genau. Gehört für mich tatsächlich, ich habe es jetzt immer ausgelassen, weil du nicht nachgefragt hast, aber ich frage bei sowas immer nach Stress. Wie ist das im Moment? Weil das ja durchaus wiederum einen Zusammenhang mit dem Reizdarm haben könnte. Da war aber nichts zu holen. Du kennst ja so Patienten, wo man das Gefühl hat, ja, die sagen nein, aber eigentlich hole ich da was. Das war bei dem merkwürdig, weil der sagt nein und ich sage, ja, glaube ich Ihnen. Also da ist tatsächlich im Moment nichts, wo ich sage, unterliegend ist da irgendwas gerade schwer am Arbeiten.
Ja,
aber muss nicht sein, kann sein.
Genau, ich wollte gerade sagen, es ist natürlich schön, weil wir es häufig haben in der RDS-Vorgeschichte. Genau. Wir haben eine hohe Komorbidität zu anderen somatoformen Erkrankungen, Depressionen oder so, aber es ist ja kein Ausschlusskriterium.
Es ist kein Ausschlusskriterium, genau. Zöliakie habe ich tatsächlich nicht gemacht. Machst du das auch beim 40-Jährigen noch? Oder würdest du davon ausgehen, dass es früher eigentlich schon aufgetreten
ist? Ja, es ist auch wieder, es ist typisch natürlich in früheren Lebensjahren. Die Zöliakie ist ein schönes Beispiel von einer Erkrankung, die sich der Bevölkerung anpasst.
Okay.
Und die Symptome der Zöliakie sind über die Jahrzehnte, ich hatte mal einen interessanten Artikel gelesen, werden immer atypischer. Also wir haben in unserer Praxis schon Zöliakie-Diagnose bei der Abklärung erhöhte Transaminasen gemacht, ohne irgendwelche abdominellen Beschwerden. Also so das klassische Bild hat man schon auch. Aber die Krankheit adaptiert sich so ein bisschen und zeigt nicht so deutliche Symptome mehr, gerade bei älteren Patienten. Also von daher, ich würde es mitmachen. Es gehört laut Leitlinie auch zur RDS-Diagnostik dazu, dass man es ausschließt.
Okay, wieder was gelernt. Die hatte ich tatsächlich nicht gemacht. Was ich gemacht habe, ist auch Calprotectin, großes, größeres Labor mit Entzündungswerten, mit Transaminasen. Alles unauffällig.
Alles unauffällig.
Inklusive Calprotectin unauffällig. Ich hatte dann, wir hatten zwar einen Sono, eben vom Jahr davor, und ich habe ihm gesagt, ich wiederhole es jetzt wieder, ich kann es in der Praxis bei uns nicht machen, schick ihn nochmal hin. Das heißt, er war nochmal bei einem internistischen Kollegen, der hat einen Sono gemacht. Das Sono war unauffällig. Und dann hatte ich vom Patienten nichts gehört. Der Sono-Befund ist bei mir irgendwann eingeflattert und stand ohne Krankheitswert, alles in Ordnung. Und dann kommt der Patient jetzt einen Monat später wieder und sagt, ja, also die Schmerzen hatten sich dann auch erledigt. Er war dann nicht mehr akuter, beziehungsweise ganz erledigt hatten sie sich nicht. Sie waren so, so unterschwellig ein bisschen da. War es 2 vielleicht von 10. Deswegen hat er dann gesagt, ja gut, jetzt haben wir irgendwie das Schlimme alles raus. Er probiert es wieder mit Kostanpassung. Das hat dann ein bisschen funktioniert. Und jetzt kürze ich es insofern ab, dass ich dann gesagt habe, okay, der Kollege hatte geschrieben, wieder Vorstellung bei Beschwerden, jetzt haben wir wieder Beschwerden, dann geht es jetzt bitte direkt einfach mal wieder zur Sonographie, zu dem Kollegen, der auch gastroenterologisch vorerfahren ist. So, und jetzt geht es ein bisschen durcheinander, weil das war dann irgendwann im Sommer und da war Urlaubszeit. Das heißt, er hat bei dem Eigentlichen nicht mehr einen Termin gekriegt. Ist dann zu einem anderen internistischen Kollegen gegangen, der ihn geschallt hat, auch im Schall nichts gefunden hat, aber gesagt hat, okay, es ist eine Koloskopie nochmal dran. Das würde er jetzt empfehlen.
Das hätte ich nämlich jetzt an dem Punkt zumindest im Rahmen von Shared Decision Making angeboten, dass man eine Koloskopie macht, auch wenn entzündliche Darmerkrankung jetzt bei normalem Calprotectin sehr unwahrscheinlich ist, aber eben auch wiederum nicht ausgeschlossen, wenn da nicht gerade ein Schub ist.
Und jetzt nimmt das so den Zug, er ist dann zum Vorgespräch Koloskopie gegangen, beziehungsweise das hat er virtuell gehabt, das Vorgespräch. Und der Kollege meinte, naja, linksseitiger Unterbauchschmerz, das könnte auch eine Divertikulitis sein und hat ihm Antibiotika aufgeschrieben.
Einfach so, okay.
Genauso wie du jetzt guckst, habe ich auch geguckt, dass ich gedacht habe.
Nicht der Leitlinien gerecht, würde ich jetzt mal sagen, gibt ja gute Studien, gerade milde Divertikulitiden heilen auch ohne Antibiotika, gibt es eine schöne Studie im BMJ veröffentlicht, also das hätte ich nicht gemacht.
Ging mir genauso.
Ja.
Und dann saß er wieder bei mir, weil ihm kam das irgendwie auch komisch vor, dass er sagte, ich renne damit irgendwie seit einem Jahr immer mal wieder on off
und kriege jetzt Antibiotika.
Und jetzt kriege ich Antibiotika und es ist auch nicht besser, es ist schlechter geworden dadurch.
Nee. Also das ist,
es ist schlechter geworden dadurch. Was aber jetzt neu dazugekommen ist, oder auch hier wieder, das sind ja dann Patienten, die so sich zu einem hartsinkigen Patienten entwickeln. Du merkst, der steht auf der Liste und du denkst, was soll das?
Was soll ich noch machen? Ne? Man ist hilflos.
Man ist so hilflos. Ja. Eine Kolo ist geplant, die ist aber noch einen Monat hin, bis da was ist. Und dann versuche ich mich beim Riemen zu reißen und nicht immer zu sagen und jetzt und jetzt und jetzt, sondern auch wieder hier einmal zurückgelehnt und gefragt, wie ist denn der Schmerz jetzt eigentlich?
Spiegelst du deine Hilflosigkeit manchmal auch den Patienten? Also ich habe da auch keine Probleme damit, gerade wenn ich mich um jemanden gekümmert habe, zu sagen, wissen Sie, ich bin ganz ehrlich, ich weiß aktuell nicht weiter.
Genau. So habe ich es ihm auch gesagt und habe dann eben nochmal nachgefragt, wie ist es denn vom Schmerzen her jetzt im Moment? Und er sagt, wieder linke Seite. Leichte Speisen machen es besser, schwere Speisen machen es stärker. Was aber jetzt noch als Schmerzpunkt dazugekommen ist, das Ganze zieht so ein bisschen runter in die Leiste und in den Nebenhoden. Er selber hatte die Überlegung, ob das nicht irgendwie der Nerv ist, der da eingeklemmt ist. Das ist ja dann so manchmal die Frage, ob es nicht der Ilioinguinalis sein könnte, der würde ja da langlaufen, hat er dann selber im Anatomiebuch geguckt.
Ja, aber von Nahrungsmitteln abhängig passt halt dann nicht.
Also genau. Aber was machst du dann mit so einer Info?
Na gut, ich meine, für mich, das habe ich ja vorhin schon gesagt, wäre jetzt ab dem Punkt, wenn jemand immer wieder Beschwerden hat und auch noch eine weitere Abklärung will und ich sage, das ist jetzt nicht plausibel mit dem Reizdarmsyndrom erklärt, dann gehe ich dann doch auch recht forciert weitere Schritte. Also die eben wären, dass ich jemanden, da haben wir jetzt noch kein Resultat zur Koloskopie schicke, gibt ja auch seltene Sachen, gibt inkomplette Invarinationen zum Beispiel. Also der, letztendlich würde ich jetzt mal kategorial gedacht, ja, würde ich jetzt eine Diagnostik forcieren, die mir zum einen den Darm besser darstellt, das heißt reingucken, und aber auch das Gewebe um den Darm. Also ich hätte hier auch eine niedrige Schwelle, dann auch mal ein MRT vom Unterbauch und Mittelbauch zu machen, weil mir das dann eben die flankierende Information noch über Weichteile, umgebende Strukturen bringt. Und wenn das dann beides negativ ist, dann würde ich auch sagen, okay, dann ist das vielleicht doch ein atypischer Verlauf vom Reizdarmsyndrom.
Jetzt hat der Patient ja ein neues Symptom gebracht. Du hast den jetzt in der Zeit, ich weiß nicht, wie oft ich dem den Bauch abgetastet habe, und immer so irgendwie diffus, aber nichts Wirkliches. Jetzt hat er was Neues gesagt. Und zwar hat er gesagt, Ausstrahlung, linke Leiste.
Naja gut, ich meine, hier muss ich jetzt natürlich nochmal klinisch danach orientiert untersuchen. Ich checke also nochmal Leistenhernie hier auf jeden Fall, also die Bruchpforten. Ich tue auf jeden Fall die Urogenitalorgane komplett untersuchen, also Leistenlymphknoten, Hoden abtasten, Nebenhoden abtasten und mache mir da nochmal einen klinischen Eindruck.
Und der linke Hoden ist deutlich kleiner als der rechte.
Kleiner.
Jetzt müssten unsere Zuschauer das Gesicht sehen.
Größer hätte ich jetzt netter gefunden, weil dann hätten da einen Verdacht auf eine indirekte Leistenhernie gehabt, wobei man dann auch fragen müsste, warum die weiter oben so die Bauchschmerzen macht. Das wäre trotzdem nicht plausibel. Ein kleinerer Hoden.
Und genau so stand ich auch da.
Na gut, lass mich jetzt mal bitte überlegen. Kleinerer Hoden. Gut, wir haben einen langen Verlauf. Also ein kleinerer Hoden kann resultieren aus einer Entzündung, die ganze Zeit ging und eine Hodenatrophie gemacht hat. Das wäre jetzt für mich mal eine pathophysiologisch plausible Erklärung. Und eine andere fällt mir auch nicht ein.
Ich habe ihn gefragt, ist der Hoden eigentlich schon immer so klein oder nicht? Und von den Größenverhältnissen kann man sagen, der rechte Hoden hat normale Größe, Pflaumengröße. Der linke Hoden hatte, sagen wir mal, Weintraubengröße. Also das war spürbar. Und
deutlicher
Unterschied. Das war deutlicher
Unterschied. Und das war jetzt vorbekannt oder nicht?
Naja, der Patient sagte, also eigentlich würde er sagen, die waren früher mal gleich groß.
Okay.
Und so im Verlauf des letzten Jahres wäre der kleiner geworden. Und jetzt war mein Gedankengang der, du hast es schon angesagt, irgendwie
schlechter durchblutet.
Ja, genau.
Eine Möglichkeit.
Und meine Überlegung war, habe ich hier was auf die Gefäße drückt?
Ja.
So oder so waren wir bei dem Punkt ja zu sagen, okay, MRT-Abdomen ergäbe wahrscheinlich
Würde passen insofern, weil Gefäße in der Regel mit Nerven entlanglaufen, Gefäßnervenbündel, also irgendwas jetzt, was da drauf drückt, würde eben Schmerz erklären und dann auch eine verminderte Durchblutung nachgeschalteter Organe. Das ist aber jetzt schon sehr kompliziert.
Das ist jetzt richtig um komplizierte Ecken gedacht.
Ja.
Ich habe zwischendurch nochmal den Joker gezogen und den Urologen am Ort angerufen und habe ihm den Fall geschildert. Und der sagt auch, boah, kleinerer Hoden,
kennt das
wüsste
nicht,
er jetzt nichts. Vor allen Dingen Hoden, der kleiner wird, also der nicht der nicht einfach mal ein Leistenhoden war und eben von Geburt an quasi dann kleiner oder ein vermindertes Wachstum hat, fände er komisch. Bildgebung fände er auch sinnig. Dann habe ich ihn zum MRT geschickt. Und jetzt in Anbetracht der Zeit kürze ich ein bisschen ab. Im MRT ist dann ein paraorbitaler Lymphknoten aufgefallen mit 2 Zentimeter Größe.
Der da drauf gedrückt hat.
Ja, der malignom suspekt war.
Okay.
Und dann wiederum schreiben die Urologen nur, die Radiologen, dringend weitere Abklärung. Dann habe ich nochmal den Joker gezogen und unseren Onkologen gefragt am Ort. Der sagte, also ein 2 Zentimeter Lymphknoten, macht ihm jetzt keine Sorge. Aber paraortal trainiert nun mal der Hoden hin. Und dann kam doch der Umweg, ich habe ihn zum Urologen geschickt und der hat in dem atrophierten Hoden einen Tumor gefunden. Der interessanterweise den Hoden zum Einschmelzen wahrscheinlich gebracht hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Ob das die Bauchschmerzen erklärt, weiß ich nicht. Habe ich dem Patienten auch genau so gesagt. Jetzt ist dran tatsächlich, dass der Hodentumor behandelt wird. Der wird auch behandelt, operiert, ist jetzt bereits operiert worden, kriegt Chemotherapie und wir haben uns darauf verständigt, er nimmt die Koloskopie aber bitte trotzdem wahr. Die hat er wahrgenommen in der Zwischenzeit und die war ein paar kleine Polypen, aber nichts groß Auffälliges. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, der Fall erinnert mich dran, sich, selbst wenn es irgendwie absurd erscheint und ich bis heute nicht weiß, klärt das das Symptom oder klärt das das Symptom nicht, aber wenn der Patient mir sagt, hier ist eine Veränderung, war für mich der erhellende Moment zu sagen, okay, ich habe den Bauch schon 5-mal untersucht und jetzt untersuche ich ihn trotzdem nochmal und gucke mir halt den Hoden auch mit an. Und so kam das Ganze ins Rollen. Fand ich einen spannenden Verlauf.
Interessanter Fall. Also ich bin noch am Grübeln, was man jetzt draus lernen kann oder unseren Hören. Du hast jetzt schon eine Sache gesagt, auf jeden Fall dranbleiben, Symptome immer wieder neu werden. Ja, und vielleicht können wir auch noch daraus lernen, wir müssen nicht immer aus jedem Fall dann irgendwie pathophysiologisch ein plausibles Konstrukt stricken, weil ich halte es mit dem Radiologen oder Urologen, also ein 2 Zentimeter großer paraortaler Lymphknoten, würde mich jetzt auch nicht so irgendwie bedenklich stimmen. Und dass der also einen druckassoziierten Schmerz macht, ich glaube das nicht.
Nee, genau so geht es mir auch. Und genau das fand ich jetzt auch dem Patienten wichtig zu sagen, dass ich sage, wir haben jetzt was gefunden und das war auch sinnig, dass wir das gefunden haben. Ob es das ursprüngliche Problem erklärt und wir irgendwie sagen können, über Nerven oder sonst was Schmerz vermittelt, das weiß ich nicht. Aber so ist es manchmal.
Genau.
Letztendlich war der Fall eben gut für mich, um zu sagen, okay, auch die Heart-Sinking-Patients können neue Symptome haben und dann guckt man halt nochmal neu drüber.
Gut, alles klar.
Danke.
Bitte. Danke dir.
Das war Allgemeinmedizin konkret. Spannende Fälle aus der Sprechstunde. Wir hoffen, du hast neue Erkenntnisse und Ideen für dein Studium oder den Praxisalltag mitnehmen können. Weitere Erklärungen und Quellen findest du in den Shownotes. Viel Spaß beim Recherchieren und auf ein Wiederhören zur nächsten Folge.